Ja, meine Lieben, wir sind also drinnen, die ganze Geschichte der Schöpfungstage wieder einmal sehr grundlegend aufzurollen, indem wir sie jetzt in Beziehung gesetzt haben, wieder einmal zu den alten planetarischen Zuständen. Diese sieben Schöpfungstage, haben wir jetzt schon oft gesagt, kann man ja auf sehr verschiedene Entwicklungsperioden beziehen. Also es ist nicht so, dass das eine Periode ist, sondern man kann es auf große Zeiträume, auf kleinere Zeiträume beziehen, beziehungsweise eben sind in diesen sieben Schöpfungstagen Wiederholungen alter Zustände auch drinnen eben. Also Wiederholungen des alten Saturn. Und um das nur kurz einmal wieder aufzurollen, wir sind ausgegangen davon, wenn wir uns in diesen Zustand des alten Saturn versetzen wollen, dann tun wir das am besten dadurch, dass wir uns einmal darauf besinnen, das Ich in seiner eigentlichen geistigen Umgebung aufzusuchen. Das heißt, wie schaut das aus? Und da kommt man gleich einmal drauf, na, es schaut eigentlich gar nicht aus, weil im Grunde kann man gar nichts darüber sagen, weil es ist nicht groß, nicht klein, nicht dick, nicht dünn. Alle Begrenzungen, alle Beschreibungen spotten eigentlich das Ich und seiner Umgebung. Schon der Begriff Ich und seine Umgebung ist eigentlich falsch im Grunde, weil man auch diese Grenze nicht ziehen kann. Also in Wahrheit ist noch am ehesten die Beschreibung als Nichts, als Nirvana, wenn man so will, also als etwas, über das man nichts aussagen kann, das Zutreffende. Das, was etwa die Hebräer auch mit dem Ein Sof meinen, über das wir schon früher mal gesprochen haben. Also das sich eigentlich in keiner Form mehr charakterisieren lässt, aber die Quelle alles Schöpferischen in Wahrheit ist. Und indem wir unser Ich haben, haben wir auch so etwas. Das heißt, um das Ich in seiner Umgebung kennenzulernen, was gleichbedeutend ist, damit überhaupt das Ich kennenzulernen, müssen wir alles, was wir kennen, alles, was wir in der Erinnerung haben, alles, was wir sinnlich erleben, alles, was wir gelernt haben, alles, was wir an Empfindungen auch haben, an Sinneswahrnehmungen, an Träumen haben, alles einmal abstreichen, abstreifen. Und versuchen, in dieses Nichts einzutauchen. Und wenn man das intensiv genug macht, also wirklich sich meditativ in das versetzt, dann blickt man sozusagen in einen Abgrund hinein, wenn man so will. Also man steht wirklich vor dem Nichts, man verliert auch den Boden unter den Füßen. Das ist im Grunde, wenn es nicht nur ein bloß theoretischer Gedanke bleibt, sondern wenn es ein echt geistiges Erleben wird, ein erschütterndes Erlebnis im Grunde. Ganz klar, weil alles wegbricht, was es gibt. Es gibt in dem Moment keine Sicherheit, nichts. Es gibt nichts, an dem man sich anhalten kann, nichts, an dem man sich orientieren kann. Und im Grunde ist das der Moment, durch den wir unbewusst immer dann gehen, wenn wir in irgendeiner Weise wirklich schöpferisch tätig sind. Wenn wir also nicht bloß der Kombination ein bisschen was noch nie Dagewesenes machen, sondern wirklich schöpferisch aus dem Nichts heraus gestalten. Jede wirklich schöpferische Tätigkeit schöpft, so gesehen, aus dem Nichts. Man könnte sogar wirklich so weit gehen zu sagen, der schöpferische Geist als solcher ist nicht vorhanden. Er ist nicht. Eigentlich kann man ihm nicht einmal das Attribut des Seins zuschreiben. Schon das wäre eine Einschränkung, die unzulässig ist. Es ist eigentlich sogar dahinter noch. Also es ist, wenn man zum Beispiel denkt, in der Philosophie Hegels fängt er mit dem Sein an, das also gesetzt wird. Aber die Quelle des Ich ist nur ein Schritt davor, noch bevor das gesetzt wird. Das Ich, wenn man so will, oder das Schöpferische, ist von mir aus das, das dann das Sein setzt. Also das heißt, das erste Geschaffene hervorbringt. Also dass sozusagen überhaupt da etwas da ist und dass dieses Nichts aber erfüllt ist gewissermaßen mit einer unendlichen Schöpferkraft, merkt man erst dadurch, wenn es tätig wird. Also in dem Moment, wo etwas Geschaffenes hervortritt. Aber zuerst muss man sich also wirklich in diesen Zustand des Nichts hineinversetzen, des Nirvana hineinversetzen, wirklich denken an diesen allerhöchsten Nirvana-Plan, den man kennt. Also wir kennen diese verschiedenen Weltebenen, also physische Welt, das ist halt die, in der wir jetzt im körperlichen Sinne leben, die ätherische Welt, die astralische Welt oder Seelenwelt, dann die geistige Welt im engeren Sinn, also unteres, oberes Devachan auch, wie es genannt wird, oder der Himmel, in der christlichen Überlieferung ist das die himmlische Welt. Und in diesen Bereichen bewegen sich ja auch meistens die Schilderungen Rudolf Steiners. Also weil bis zu dem Bereich des Devachans, der himmlischen Welt, kann man nur einigermaßen irgendwo begrifflich was charakterisieren. Alles, was darüber hinaus ist, wird schon sehr, sehr schwierig. Weil da die Abgrenzung nimmer passt. Auch unsere Art des begrifflichen Denkens versagt. Weil begriffliches Denken heißt auch Abgrenzung. Jeder Begriff ist eine Abgrenzung letztlich. Auch wenn wir versuchen, lebendig zu denken und nicht strenge, starre Definitionen zu machen, aber irgendwo müssen wir den einen Begriff gegen den anderen abgrenzen, weil sonst können wir gar nichts mehr aussagen. Und das trägt noch bis zu einem gewissen Grad bis hinauf in das obere Devachan hinein. Also das kann man gerade noch verfolgen, die Quelle, aus denen das, was man mit unseren Gedanken vergleichen kann, heraussprudelt irgendwo. Dort noch sehr, sehr allgemein und sehr, sehr urbildhaft noch, und wenn ich dann in die tieferen Regionen des Devachan, namentlich ins untere Devachan komme, dann ist das etwas, was man vergleichen kann in gewisser Weise mit unseren fertig ausgebildeten Gedanken. Das heißt, wenn man schon ein ganzes Gedankensystem aufgebaut hat und charakterisiert hat.
Wo würden die Mathematik hingehen?
Naja, die Mathematik vom Ursprung liegt sie. Ja, ich meine, das ist eine sehr, sehr schwierige Frage. Also der gedankliche Ursprung liegt auch im oberen Devachan. Und dann die verschiedenen ausgearbeiteten Bereiche der Mathematik, dann geht man runter, also ins untere Devachan.
Zahlen als Wesen, meine ich.
Zahlen als Wesen. Naja. Das eigentlich Wesenhafte, wenn man und gerade Zahlen, also das ist eine sehr gute Frage, weil zum Beispiel nach Pythagoras oder so besteht das Wesen der Welt ja eigentlich in den Zahlen, also die Zahlenwesen stehen dahinter, also die Zahlen sind eigentlich die schöpferischen Wesenheiten dahinter, das steckt hinter der Lehre des Pythagoras in Wahrheit. Und das hat etwas sehr Wichtiges. Das hat etwas sehr Wichtiges. Hängt zusammen mit der Sphärenharmonie, auch das Zahlenwesen natürlich. Das heißt, es hat sein Urbild im Kosmischen. Das bewegt sich aber alles, sage ich mal, bis in den Bereich der Welt des Devachans hinauf. Aber der Wesenskern dieser Zahlenwesen ist auch noch von da drüber. Weil letztlich steckt ja sogar die Trinität dahinter. Nicht? Weil das ist der Ursprung des, also von der Eins und von der Eins in die Drei dann hinein, das hat seinen Ursprung letztlich in der Trinität, und die sitzt genau also in dem Bereich, über den man nichts mehr wirklich in Wahrheit aussagen kann, sondern wo man es nur mehr beschreiben kann durch die Wirkungen, die es hervorbringt in den tieferen Weltbereichen. Aber der Ursprung, also das Eins und die Drei vor allem, ist zu suchen auch auf dem Nirvana-Plan. So, jetzt wird mit der Helmut nicht hören, dann, es war nicht der Helmut. Mhm. tun. Tut mir leid. Ich muss aber drauf, falls der Helmut noch anhört, ich sehe es dann vielleicht, wenn es aufleuchtet. Oder es vibriert. Blöd. Ja, also gerade dieser Punkt von der 1 zur 3, also oder der Dreiheit in der Einheit oder die drei Logoi, wie es auch heißt, die Theosophen haben immer dann gesprochen von den drei Logoi. Also der erste Logos, der zweite Logos, der dritte Logos, also im Prinzip eben das, was mit Vater Gott, Sohnesgott und Heiligen Geist verbunden ist. Das ist etwas, was ganz unmittelbar seinen Ursprung eben aus diesem obersten Nirvana-Bereich heraus hat. Dort entspringt es, von dort entspringt es. Und sagen wir so, wenn aus der Einheit heraus die Dreiheit entspringt, dann ist es die erste sichtbare schöpferische Tat, könnte man sagen, dieses Ursprungs, wie immer man ihn nennen will. Also diese Gliederung in die drei.
Aber die Eins müsste ja, kann ja nur dort sein.
Genau.
Es ist genau. Geoffenbart.
Genau. Genau, richtig. Richtig. Und in dem Sinn, als Dreiheit sich dann offenbart, geht es eben schon in die Offenbarung hinein. Also das heißt, da kommen wir dann schon an die Grenze, wo es in die niedereren Weltbereiche hineingeht. Niederer ist aber sehr relativ, weil da ist also sogar die sogenannte geistige Welt, also die himmlische Welt oder das Devachan, vergleichsweise eine niedere Welt. Weil da gibt es ja sogar zwischen dem Nirvana-Plan und dem Devachan gibt es dann noch den Buddhi-Plan, wie Steiner sagt oder wie es auch die Theosophen beschrieben haben und im Buddhismus auch bekannt ist. Also eigentlich stammen diese Begriffe aus dem Buddhismus beziehungsweise aus den Veden letztlich vom Ursprung her. Also insbesondere viel aber über den Nirvana-Plan haben dann die Buddhisten natürlich gesprochen, weil das Ziel der Entwicklung im Buddhismus ist eben dort wieder hinzukommen. Und das nennen sie dann das große Verlöschen letztlich. Nur, es heißt, man kann es ruhig sagen, das heißt Eingehen ins Nichts, aber das ist eben die Quelle des Schöpferischen, es ist nicht wirklich in dem Sinne eine Auflösung. Also, weil von dort kommt dann wieder eine neue Schöpfung heraus. Und auch, aber von dort stammt unser Ich. Von dort stammt unser Ich. Also man sieht, es ist so unheimlich schwer, darüber zu sprechen, weil alles, was man sagt, schon grundsätzlich einmal falsch ist darüber. Also man kann sich nur so rundherum tasten irgendwo und dann kriegt man zumindest ein gewisses Gefühl von dem Leerraum, der da überbleibt. Und da sitzt das Ich drinnen sozusagen. Das ist im Übrigen mit der Eins und mit der Dreiheit, das ist ja in der Kabbala genauso drinnen. Da ist ja auch dieses Eins oft gliedert sich dann auch in drei. Wie haben Sie es genannt? Also das Eins Sof im engeren Sinn und dann gibt es das Eins Sof Aur oder Eins Sof Or, das sozusagen das geistige Licht, das herauskommt, das ist dann so irgendwie vergleichbar mit dem, was wir den Heiligen Geist nennen. Was also da herauskommt, der dritte Logos einfach. Also sieht man auch Vater, Gottheit, Sohnes, Gottheit und dann vergleichbar dem Heiligen Geist. Aber da geht es eben schon in die Offenbarung hinein, in die allererste Stufe. Ich meine, das wäre dann natürlich einmal eine ganz interessante Frage, auf die möchte ich mich jetzt gar nicht einlassen heute, wie denn das dann beim Ich ist, wenn das verwandt ist oder gleicher Art ist mit dieser großen schöpferischen Quelle und genau aus demselben eigentlich schöpft nur halt weniger, wie ist da das mit 1 und 3? Wäre doch interessant, wo finde ich beim Ich, beim individuellen Ich, diesen Übergang von der Eins zur Dreiheit? Und wie offenbart sich die? Sage ich jetzt gar nichts dazu. Nur so als Frage, aber weil wir ja mit unserem Vortragszyklus überhaupt verfolgen, das Ziel das Schöpferische im großen, im kosmischen Maßstab zusammenzuschauen mit unseren kleinen schöpferischen Kräften, dann muss ja da irgendwo auch Entsprechung geben. Also das wäre eine ganz interessante Frage zu klären. Wo finde ich da den Übergang von der Einheit zur Dreiheit und damit den Schritt in die Offenbarung hinein bereits? Also, weil das müsste so der erste Punkt werden, wo das Ich unmittelbar sichtbar wird in der Tätigkeit und unmittelbar fassbar wird, weil solange es im Punkt oder im Nichts ist, ist es noch ungreifbar zunächst. Gibt es dann natürlich viele Beziehungen, also kann man viele Anknüpfungspunkte finden, also die drei Mütter zum Beispiel auch, etwa im Faust oder auch die Mütter, die wir im Hebräischen kennengelernt haben, also alles das hat sicher was damit zu tun.
Das Aleph, Mem und Shin.
Aleph, Mem und Shin, also Mem, der formgebende Aspekt, wenn man so will, also der ins Materielle dann letztlich führt, Shin das geistige Feuer und Aleph das vermittelnde Prinzip. Shin ist eben im Hebräischen immer das Feuerelement, das geistige Feuer. Offenbart sich dann natürlich auf den verschiedensten Ebenen. Bei den Alchemisten findet man dann wieder das Sulfur-, Merkur- und Sal-Prinzip. Das geht auf dieselbe Quelle, also wie dann Paracelsus vorhin formuliert. Das war richtig ausformuliert, dieses Jahr ist Paracelsus vorher so andeutungsweise.
Und ist dann der Merkur das entsprechende zum Aleph?
Genau.
Müsste sein, ne?
Müsste sein, richtig. So ist es auch, ja. Richtig. Wobei es da also auch wieder ein paar interessante Aspekte gibt, weil die Zuordnung mit dem Seelischen und Geistigen auch bei Paracelsus oder bei den Alchemisten dann oft schwankend ist und das kommt von der Betrachtungsweise ab. Es wird oft also das Sulfur als das Geistige angegeben, Merkur das beweglich Vermittelnde, das Seelische, Sal das feste, formgebende, physische, aber auch anders, nämlich Merkur als das geistige Prinzip und Sulfur als das seelische Prinzip. Das wird uns jetzt auch zu weit führen, das ist auch ein sehr, sehr, sehr umfangreiches Thema. Aber da gibt es also auch schwankende Beziehungen und auch wenn man schaut, wie dann Steiner diese Begriffe verwendet, etwa in der Heilmittellehre und so, kommen auch beide Aspekte in Wahrheit vor. Also, mein Gott, dieses ganze geisteswissenschaftlich-anthroposophische, in Wahrheit ist es sehr schwierig, weil wenn man es von einem anderen Blickwinkel aus betrachtet, oft also ganz andere Zusammenstellungen sich ergeben. Also darum darf man sich nie an die Schemata halten, sagen, so ist es und ein für alle Male und anders kann es nicht sein. Und dann steht plötzlich ein anderes Schemata noch, wo die Reihenfolge geändert ist und man denkt sich, na was stimmt jetzt? Es stimmt beides, weil es einfach ankommt auf den Blickwinkel, unter dem es betrachtet wird. Und da können sich die Perspektiven ganz und die Relationen zueinander ganz stark verschieben. Also das betrifft auch diese Schilderung etwa des Saturn-Zustandes und seiner Beziehung zu den sieben Schöpfungstagen. Weil man könnte ja mal grob sagen, der Zusammenhang ist also erster Schöpfungstag wiederholt den alten Saturn in gewisser Weise, zweiter Schöpfungstag alte Sonne und so weiter. Die späteren Schöpfungstage, ist dann das Interessante allerdings, sind schon Vorgriffe in einer gewissen Weise auf die Zukunft, weil im Großen gesehen stehen wir jetzt mit der Erdentwicklung in der Mitte. Im Grunde stehen wir immer in der Mitte. Egal wo wir stehen immer in der Mitte, weil der Horizont ist vorn so weit weg wie hinten. Aber jedenfalls liegen vor uns noch Planetenzustände, die dann entsprechen würden dem 5., 6. und 7. Schöpfungstag. Und wenn wir denken, dass der Mensch geschaffen wird, laut Genesis am sechsten Schöpfungstag, dann hängt es zusammen mit der nicht nur nächsten, sondern sogar übernächsten planetarischen Verkörperung unserer Erde. Das heißt, wir nehmen also da sehr deutlich Aspekte hinein, bereits von der übernächsten Verkörperung der Erde. Und nur dadurch ist überhaupt möglich, dass wir, so wie wir da jetzt sind, auch da stehen können auf Erden. Also auch diese Zeitperspektive oder diese lineare Zeitauffassung, die wir heute im Alltagsleben haben, taugt hier nur sehr bedingt, weil die Zukunft ist eben auch präsent bereits heute in gewisser Weise, wirkt gestaltend herein. Also gerade unser lineares Zeiterleben ist eben auch nur etwas, was unter einem ganz bestimmten Blickwinkel so erscheint, aber nicht eine absolute Realität ist. Das werden wir dann in den nächsten Vorträgen auch sehen, wenn wir zum Sonnendasein und zum Mondendasein hineingehen, wie dann gewisse Wesenheiten sich gerade aus dem Zeitlichen, das auf dem alten Saturn nämlich entstanden ist, wieder herausziehen wollen. Und das hat ganz interessante Konsequenzen. Gewaltige Konsequenzen eigentlich, weil dadurch, dass sie sich aus dem Zeitlichen herausziehen, dann die Widersachermächte etwa hervortreten. Das werden wir noch genauer besprechen.
Naja, die Polarität zum Schöpfen ist ja auch immer das Zerstören. Also das ist ja schon im Schöpferischen.
Ja, ja, das Auflösen, ja, ja, richtig, richtig.
Aber in dem Fall geht es ja darum, wenn sie sich herausziehen, dann muss sie jemand rein, zieht sie ja jemand rein, ne? Füllt das jemand raus, das Vakuum?
Ja, 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 richtig, richtig, richtig. Und wenn das eben namentlich jetzt höhere Wesen sind, die sich da davon machen, dann bleibt da ein Platz für Niederere, die sich da breit machen können. Aber
schon wieder die Vorbedingung des Auflösens sind.
Ja, 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 natürlich, natürlich. Im Schöpferischen, also das gehört zum Schöpferischen überhaupt. Wenn überhaupt nur das Schöpferische tätig ist, dann ist es überhaupt im Grund, dann könnte gar keine Schöpfung entstehen. Also es muss sogar das Herausfallen aus der schöpferischen Tätigkeit da sein, weil sonst ist es ein ununterbrochenes Wiederauflösen und das ist ohne Zeit. Das heißt zeitlos im Grunde. Man könnte sogar sagen, wäre auch ein Zugang, wie man sich durch einen langsamen, schrittweisen Prozess herantasten kann an das, was diese schöpferische Quelle, dieses Nichts eigentlich ist, dass man sich vorstellt, einen schöpferischen Prozess, wo etwas herauskommt, aber wieder aufgelöst wird, umgeschaffen wird, neu geschaffen wird, wieder aufgelöst, das Ganze immer mehr beschleunigt, immer schneller, immer schneller, immer schneller, bis es so schnell ist, dass zwischen Entstehen und Auflösen keine Zeit mehr verfließt, sondern dass es gleichzeitig im Grunde...
Dann sind wir wieder beim Nichts.
Richtig. Aber man hat dann so ein gewisses Gespür davon, dass das von einer unheimlichen Tätigkeit erfüllt ist. Das sind die so recht gute Meditationshilfen einfach, um dann in diese Leere einzutauchen und trotzdem etwas zu erleben, auch wenn ich es in keiner Weise beschreiben kann. Es ist paradox, ja, ja, es ist paradox. Also dort, wo ich mit dem annähere, komme ich immer ins Paradoxe hinein. Ich meine, wie es der Nikolaus von Kues dann schreibt, mit seiner Coincidentia Oppositorum, also da fallen die Gegensätze zusammen. Also das Kleine ist groß, das Gerade ist krumm und so weiter. Wir kennen das Beispiel, haben wir schon öfters besprochen, ein Kreis. Wenn ich den immer größer und größer und größer mache, bis wenn er unendlich groß ist, ist er von einer Geraden immer zu unterscheiden. Das heißt, der unendlich große Kreis ist zugleich eine Gerade. Das heißt aber, die Krumme ist gerade. Im Alltagsleben ist das paradox. Entweder ist es gebogen oder es ist gerade. Aber nicht beides gleichzeitig. Aber der unendlich große Kreis ist beides gleichzeitig. Und Und wenn es auf einen Punkt zusammenschrumpft, dann hört es überhaupt beides auf. Also das, darum solche geometrischen Meditationen sind auch ganz interessant, diese Meditation Punkt, Umkreis, wie die in Beziehung stehen zueinander, das sind sehr gute Bilder. Dass man eben einfach was mitnehmen kann, wenn man in dieses Nichts eintaucht. Also sozusagen das Ergebnis eines Weges ist. Mhm. Und dann hilft eben einfach, im Grunde hilft es einem dann im Erleben dieses Momentes, wo man vor dem Nichts steht. Es ist ja im Grunde ein Moment, nicht? Weil auch die Zeit vergeht in dem Moment nicht. Das heißt, ich kann nicht sagen, ich stehe jetzt vor dem Nichts, jetzt schaue ich mir es 5 Minuten an und dann sage ich, jetzt ist mir schon zu viel, jetzt habe ich genug und gehe wieder. Weil in dem Moment, wo ich dort bin, ist die Zeit natürlich auch vernichtet, nichts geworden. Das heißt, es ist absolut zeitlos. Kann man in der Meditation auch erleben. Also wenn man wirklich ganz tief drinnen ist, dann spielt die Zeit überhaupt keine Rolle. Und man kann, selbst wenn man dann aus dieser Quelle ein bisschen was herausholt und sich das Bewusstsein mit bestimmten Dingen zu füllen beginnt, ist es immer noch so, dass ich eine unendliche Fülle erleben kann und äußerlich vergeht praktisch keine Zeit im Grunde. Also da kann man unter Umständen wirklich fast mitstoppen mit der Uhr und das ist vielleicht der Sekundenzeiger maximal um einen Strich weiter gerutscht und da ist aber eine ganze Welt passiert. Ich meine, was Ähnliches erlebt man ja nur, es kommt dann unbewusst zustande im Bilden der Träume. Nicht, weil oft es fällt irgendwas runter und das löst eine ganze dramatische Handlung aus, die, was weiß ich, mit einem Kanonenschuss endet. Und der Auslöser für den Kanonenschuss, der aber ganz am Ende dieses komplizierten Traumes passiert, der Auslöser war das, was runtergefallen ist und den Lärm gemacht hat. Und da ist jetzt vielleicht eine Handlung passiert, die sich über Monate erstreckt. Weiß Gott was.
Steht die Handlung.
Ja, ja.
Die beginnt erst beim Unfall.
Ja, ja.
Und geht zurück und endet aber dann mit dem.
Genau. Also, durch solche Grenzprozesse kann man jedenfalls sehr gut herankommen an zumindest irgendwo ein Verständnis für dieses Nichts. Dass man so Schritte macht, die langsam eben dort hineinmünden irgendwo. Und dann nimmt man zumindest eines mit, dass man, wenn man mit diesem Nichts dann konfrontiert ist, dass man nicht einfach einschläft. Ganz banal gesagt. Das ist nämlich der Punkt, weil im Grunde, wenn das Bewusstsein völlig leer wird, dann ist es eben finster. Und dann schlaft man normalerweise. Das heißt, da sind wir in dem Zustand, den wir normal im tiefen Schlaf haben. Also ohne Träume, traumloser Tiefschlaf. Im Grunde müssen wir mindestens dorthin kommen und trotzdem wach bleiben. Dann sagten wir, dann ist eben dieses erste Erleben, das man da hat, einerseits dieses Schaudern vor dem Nichts, ganz klar, dieses Gefühl, alles, was irgendwie Stütze geben könnte, löst sich auf, ist weg. Also das erlebt man eigentlich in dem Moment noch mit. Das ist das letzte Zipfel dieses Grenzprozesses, könnte man sagen, wo ich, bevor ich den letzten Schritt ins Nichts hineintue, merke, ich habe eigentlich alles weggegeben und der nächste Schritt führt hinein ins Nichts. Und indem ich alles loslassen muss, ist das natürlich ein wirklich schauriges Erlebnis, könnte man sagen. Also das ist nicht jetzt gleich was, sag, jetzt geh ins Geistige ein, so ohne weiteres ist es nicht. Also auch wenn es etwa die Buddhisten jetzt als das große Ziel sich dann setzen, in dieses Verlöschen einzugehen, aber es erfordert einiges, sich mit dem zu konfrontieren, wenn es also wirklich ein reales geistiges Erleben wird, vor dem zu stehen. Theoretisch lässt sich immer leichter reden, weil philosophisch kann man immer leicht übers Nichts reden und nichts und nichts und nichts und, aber es kommt nichts raus dabei. Also, es kommt darauf an, dass das wirklich ein absolut existenzielles Erlebnis wird. Auf das kommt es an, auf die Intensität dieses Erlebnisses kommt es an. Also, man muss sich wirklich vorstellen, ich gehe einen Weg irgendwo auf einen Berg hinauf und dann vor mir klafft die große Schlucht und trotzdem, ich muss den nächsten Schritt tun, wo nichts mehr ist. Und Vertrauen haben, dass ich trotzdem nicht abstürzen werde, sondern wunderbarerweise immer noch da bin.
Ja, Vertrauen hat, dass du abstürzt.
Bitte?
Oder Vertrauen hast, dass du abstürzt. Mit Leichtigkeit.
Mit Leichtigkeit, ja, das ist in dem Fall dann eh wurscht. Ja, das ist eh wurscht. Aber jedenfalls, es ist nicht das Ende, sondern es ist eigentlich der Anfang der Begegnung mit dir selbst in Wahrheit. Und eben wie's auch, also ein bisschen kommt ja heran im Mysteriendrama, da im Grund schon so ganz leicht am Rand der Thomasius im zweiten Bild, wo er dann sagt, ich müsste glauben, dass nichts der Ursprung aller Wesen ist, wenn aus diesem Nichts je ein Mensch entstehen könnte. Das ist ja ein ganz toller Satz, da liegt eigentlich schon unheimlich viel drinnen. Und gerade weil er das in dem Moment eben noch nicht aushält und sich nicht vorstellen kann, er fühlt sich völlig aufgelöst. Wer merkt jetzt alles, was er bis jetzt in sich getragen hat, das bin nicht ich in Wahrheit. Das fällt alles weg. Das fällt alles weg. Und das heißt, er fühlt sich wie ausgesogen einmal zunächst. Und was überbleibt dann, ist nichts. Und da hineintauchen. Und sich nicht verlieren, nicht das Bewusstsein verlieren dabei. Dann ist es eben der Moment, der unheimlichen Mut erfordert, sich zusammenzuhalten, sich nicht aufzugeben. Und da haben wir gesagt, dadurch erkennt man jetzt plötzlich, dass aus diesem Nichts heraus, wenn man so will, heraussprudelnd, herausquellend, herausströmend, etwas spürbar wird, was man eben auch als Mut bezeichnen kann, als Mutkräfte, die einem da entgegenkommen. Aber die kann ich erst in dem Moment eben wahrnehmen, wo ich selbst diesen Mut aufgebracht habe, den Schritt ins Nichts hineinzutun. Also, wie haben die Griechen immer gesagt, Gleiches wird durch Gleiches erkannt. Also, wenn ich selbst diesen Mut nicht in der Realität aufbringe, dann erkenne ich das auch nicht. Und dieses Mutvolle, was mir da entgegenkommt, das sind eben die Geister des Mutes, könnte man sagen, die Geister des Willens, die Throne, die Schöpfergötter sind auf dem alten Saturn. Die wird man gewahr, also diese Mutkraft. Mut ist, könnte man sagen, eine Art von Willenskraft, die, naja, sagen wir es einmal, nach innen auf sich selbst gerichtet ist, ein Zusammenhalten, ein sich zusammenhalten ist, ein sich bewahren vor dem sozusagen ins Nichts zerstreut werden. Und das heißt, das ist ein ganz starkes auf sich selbst konzentriert sein auch. Und wenn aber jetzt etwas Schöpferisches herauskommen soll, auch das heißt eine Schöpfung entstehen soll, dann muss ich eigentlich diese Willensrichtung umkehren können auch. Nur ich muss vorher diese Willensstärke überhaupt entwickelt haben. Und dieser Schritt ins Nichts hinein und da den Mut aufzubringen, das ist eigentlich die höchste Willenskraft, die man überhaupt entwickeln kann. Sich nicht zu verlieren in dem, was eigentlich alles auflöst, alles zur Auflösung bringt und trotzdem sich zu halten in dem Moment. wenn ich jetzt diese ganz starke Willenskraft, die dazu notwendig ist, umwende in die andere Richtung, nach außen, das heißt, dass sie etwas Schenkendes wird, etwas Verströmendes wird, dann beginnt die eigentliche Schöpfertätigkeit auf dem alten Saturn. Und das ist das, was hervortritt, dann etwa ist diese Wärmesubstanz, die Elohim, nicht die Elohim, sondern die Throne, also die Geister des Willens jetzt nach außen verströmen. Und das Opfer, das sie, naja, man könnte sagen, darbringen. Und indem sie dieses Opfer darbringen, wird man auch einer zweiten Sache gewahr, dass hier darüber Wesenheiten, andere Wesenheiten noch sind, die dieses Opfer annehmen. Das heißt, es taucht jetzt was Zweites auf. Es wird nicht ins Leere geopfert, sondern da tauchen jetzt höhere Wesenheiten, höhere als die Throne selber sind, auf, die dieses Opfer annehmen. Opfer heißt eigentlich immer etwas, zunächst einmal dem Höheren darbringen, ursprünglich. Ich meine, wird dann im Grunde erst umgedreht ergänzt durch die Christustat, etwa wenn man denkt an die Fußwaschung oder solche Dinge, eigentlich opfern dem Niederen, um es zu erheben. Aber ursprünglich ist das Opfer immer das Niedere, opfert dem Höheren. Und durch diese Opfertat der es ist ein Loslassen, ja, es ist ein Loslassen. Es ist ein Loslassen und es ist aber vor allem auch, das ist bei jeder Opfertätigkeit also ganz wichtig, dass eben vorher diese starke Kraft aber auch entwickelt ist. Das heißt sozusagen eine immense Substanz da ist, die auch geopfert werden kann. Willenssubstanz halt in dem Fall, Substanz, sehr unter Anführungszeichen. Bitte?
Man kann nur das opfern, was da ist.
Genau, richtig, ja, richtig. Und je mehr da ist, je intensiver das ist, je schwerer es errungen ist, desto wertvoller ist es, wenn man etwas davon hinopfert. Also sie opfern nämlich damit wirklich einen Teil ihres Wesens hin, weil das Wesen der Throne besteht gerade in dieser Willenskraft, in der Aufbringung dieser Willenskraft. Und indem sie das umdrehen, geben sie es von sich ab, einen Teil zumindest, und opfern es hin. Und die Wesen, die es entgegennehmen, sind die Cherubim. Die stehen also die nächste Stufe höher. Die Throne, Cherubim und dann gibt es noch die Seraphim, aber die spielen da jetzt nicht unmittelbar eine Rolle. Also es ist ein Wechselspiel jetzt zwischen den Thronen und zwischen den Cherubim vorhanden. Und indem sie es den Cherubim hingeben, erscheint dieses Opfer äußerlich als Wärme, könnte man sagen. Erscheint es äußerlich als Wärme. Und man könnte auch sagen, es aus dieser Beziehung, die jetzt entsteht zwischen den Cherubim und den Thronen und der Opfertat der Throne, die sie verbindet, die beiden, dadurch entsteht auf der anderen Seite auch die Zeit. Also Zeit hat überhaupt immer etwas damit zu tun, mit der Beziehung von geistigen Wesenheiten zueinander. Wenn ich nur eine Gruppe von geistigen Wesenheiten hätte, oder überhaupt nur ein geistiges Wesen hätte, dann gäbe es die Zeit nicht. Die Zeit hat ihren ersten Ansatzpunkt, sage ich mal, dadurch, dass verschiedene Wesenheiten verschiedenes Entwicklungstempo haben. Nur Tempo ist schon ein zeitlicher Begriff. Es ist, wie soll ich das ausdrücken? Also sie entwickeln sich, sie haben unterschiedlich starke Kräfte, sich zu entwickeln, sagen wir es einmal so. Und aus dieser Differenz der Kräfte entsteht letztlich das, was Zeit ist. Also aus diesem Unterschied heraus. Wenn alle sagen wir, alle Menschen, überhaupt alle Wesen im Kosmos, die gleiche Entwicklungskraft hätten, den gleichen inneren Antrieb zur Entwicklung hätten, die gleiche Fähigkeit zur Entwicklung hätten, dann gäbe es keine Zeit. Dann gäbe es keine Zeit. Und wie soll ich sagen, in dem Moment, wo diese beiden Wesensgruppen, die Drohne und die Cherubim auftreten, die haben unterschiedliche Entwicklungskräfte. Die Cherubim sind eben weiter, weil sie...
Ne. Man kann es auch mit einem Zug vergleichen, wenn es im Waggon drinnen sitzt, der absolut also abgedichtet ist, ja, hast keine Bewegung.
Richtig,
ja,
richtig.
Doch bewegt sich
das. Und doch bewegt sich was, ja, ja, richtig. Das Spannende ist jetzt natürlich nur dann, dass die Zeit aber jetzt nicht so entsteht, so abstrakt, das wissen wir eh schon, nicht als was, was ich einfach mit der Uhr jetzt messen kann, sondern sie entsteht gleich wesenhaft, es treten Wesen hervor. Die Urengel, die Archai, also die, das sind, man könnte sagen, die, die jetzt diesen Zeitlauf ordnen, gestalten, gliedern. Weil auch wenn wir unser lineares Zeitschema hernehmen, Substanz kriegt das Ganze erst, dass sich das, der Zeitmaßstab irgendwie gliedert. Ich meine, wir messen es an der Himmelsbewegung zum Beispiel. Wenn wir die nicht hätten, hätte uns das auch nichts nützen. Ich meine, die Uhr, die wir haben, ist ja auch nur letztlich ein Abbild des Zodiac, des Tierkreises. Also ein Nachbild der Planetenbewegung. Also wenn wir den Anhaltspunkt nicht hätten, und dahinter stehen ja auch geistige Wesenheiten, dann hätten wir es schwierig, also die Zeit wirklich zu messen, zu gliedern irgendwo. Also diese Gliederung, diese Gestaltung der Zeit, womit auch ein Zählen, wenn man so will, hineinkommt in den ganzen Prozess, nicht wahr? Wir zählen ja auch die Sekunden, die Stunden und so weiter. Also, wenn ich das überhaupt nicht zählen könnte, wäre die Zeit noch was sehr, sehr Schwammiges. Also es beginnt sich zu gliedern. Und diese Gliederung, diese ganz markante Gliederung, die besteht eben in diesem großen schöpferischen Prozess darin, dass wirklich geistige Wesenheiten entstehen, die jetzt diese Aufgabe übernehmen. Das machen eben weder die Drohne selber noch die Cherubim, sondern sie bringen gemeinsam, könnte man sagen, diese Wesenheiten hervor. Diese Urengel oder diese Archai. Und zwar dadurch, dass nämlich im Grunde letztlich Ich-Substanz hingeopfert wird. Denn man könnte auch sagen, hinter dem, was die Drohne an Willenssubstanz hinopfern, da steckt Ich-Kraft dahinter, in Wahrheit. Willenskraft ist eigentlich das, was am unmittelbarsten aus dem Ich kommt, auch bei uns Menschen. Der Gedanke ist viel weiter weg. Aber was unmittelbar aus dem Ich kommt, ist bei uns der Willensimpuls. Und man könnte sagen, der Wille ist die unmittelbarste Offenbarung des Ich. Weitere mittelbarere schon ist das Fühlen und dann die äußerlichste ist das Denken erst. Also da ist das Ich am stärksten schon gefiltert, also da ist es am weitesten weg. Warum es also auch keinen Sinn macht, einen Menschen dadurch kennenzulernen, wie er denkt in Wahrheit, sondern ich muss ihn kennenlernen vor allem durch das, was er tut, im Willen. In seiner Willenskraft erkenne ich ihn, erkenne ich sein eigentliches Wesen. Nicht an seiner Gescheitheit. Das ist viel was Peripheres. Und das, was die Drohne hinopfern, ist also eben auch Ich-Kraft. Und diese Ich-Kraft, die geht jetzt ein in diese Urengel, in die Archai. Die Zeitgeister, wie sie auch genannt werden, oder in der Genesis eben Yom genannt werden, also die Schöpfungstage. Das heißt, dieser ganze Prozess der Entstehung der Zeitgeister spiegelt sich wieder nicht nur im ersten Schöpfungstag, sondern mal grundsätzlich im ganzen Ablauf der 7 Schöpfungstage. Weil mit jedem Schöpfungstag tritt ein anderer dieser hauptsächlichen Zeitgeister Yom hervor. Und das heißt, dieser Prozess, dass die Throne einen Teil ihres Wesens hinopfert, dass dieses Wesen von den Cherubim angenommen wird und dass aus diesem gemeinsamen Tun heraus die Zeitgeister entstehen, das zieht sich durch alle 7 Schöpfungstage durch. Also so gesehen wirkt dieses ursprüngliche Saturngeschehen durch alle 7 Schöpfungstage durch. Also dass man nicht sagen kann, ja, erster Schöpfungstag, alter Saturn, dann ist er vorbei und dann kommt alte Sonne und so fort. Bis zu einem gewissen Grad stimmt es auch, es hat einen Schwerpunkt hier im ersten Tag, aber in Wahrheit geht es trotzdem durch alle 7 Schöpfungstage durch und ist an jedem Schöpfungstag zu verfolgen. Und genauso überall dort, wo Wärme hervortritt, das haben wir auch schon immer wieder angesprochen, die aus diesem Opfer der Throne entsteht, überall wo ich Wärme antreffe, ist auch dieses Geschehen des ersten Saturntages, dieses Willensopfer der Throne vorhanden. Und Wärme jetzt im vielfachsten Sinne, eben als seelische Wärme, ätherische Wärme bis zur äußeren physischen Wärme. Und der Ursprung, der Zündfunk ist eben das, was man als das geistige Feuer bezeichnen kann. Das ist also der Blitz, der aus dem Nichts herausfährt, könnte man sagen. Also auch da habe ich wieder einen Punkt, wo ich jetzt erkennen kann, die Ich-Kraft im Moment ihrer Offenbarung, wo es aus dem Nichts heraus der Blitz heraustritt. Als Bild jetzt, als imaginatives Bild des Ich, das aus dem Verborgenen, aus dem Nicht-Fassbaren, aus dem Nichts, aus dem Nirvana, aus dem Ein-Sof oder wie immer man es nennen will, in die Sichtbarkeit tritt, in die erste Fassbarkeit tritt und sei es auch nur als Gedankenblitz. Wenn es ein Gedankenblitz ist, also gar nicht der Äußere, dann ist es etwas, was das erste Mal spürbar, sichtbar, erfassbar wird, dort wo es in den Bereich des oberen Devachan kommt, also in die obere himmlische Welt. Also auch die Gedankenblitze sind am Himmel, aber jetzt in der eigentlichen himmlischen Welt, eben im oberen Devachan. Also dort, wo ein genialer Funke sozusagen, ein genialer Gedanke, sprich ein schöpferischer Gedanke, aus dem Nichts herauskommt, dort ist das etwas, was unmittelbar aus der Ich-Kraft kommt. Und wobei da ja immer das Interessante ist, egal was da aus dieser Ich-Kraft herauskommt, unser Ich ist individuell, das ist die eine Seite. Wir haben aber oft gesagt, man kann das Ich auch charakterisieren, gerade als dieses Tor, das nämlich steht an der Schwelle dort, wo es von dem Nichts in die irgendwie fassbare Welt hineingeht. Dort ist eigentlich das Türl. Und was durch dieses Türl durch kann, ist im Grunde grenzenlos. Das heißt, im Grunde könnte die ganze Schöpferkraft, die auch unsere Welt jetzt hervorgebracht hat, durch das einzelne Ich hindurch, nur ist unser Türl halt noch so klein. Oder wir bringen es nicht weiter auf. Aber grundsätzlich, was als Schöpferkraft dahinter steht, ist völlig unbegrenzt und ist auch nicht verschieden von der Schöpferkraft, die der andere hat. Also, das heißt, wir alle gemeinsam schöpfen aus demselben Nichts heraus, wenn man es so nennen will. Das aber die Fülle schlechthin ist auf der anderen Seite, die alles hervorbringen kann. Und da war es auch der Gedanke etwa Steiners dann, wenn man in der moralischen Intuition wirklich schöpferisch tätig wird, im Moralischen, aus diesem Nichts heraus, dann kann es zwischen Menschen, die aus der moralischen Intuition schöpfen, kann es letztlich kein Missverständnis geben, weil sie alle aus derselben Quelle schöpfen. Das heißt, es kann zwar der eine so vorschlagen, der andere so, und es werden trotzdem Wege sein, die sich ergänzen und wo man sich nicht den Schädel einschlägt.
Ja, es kann aber auch das Schaffen und das Auflösen da sein, aber dann ergänzt sich.
Ja, es ergänzt sich, ja. Na sicher, es können sogar ganz gegenteilige Impulse sein, die gerade dadurch dann eine gewisse Ausgewogenheit geben. Aber sie schaden einander nicht.
Ich würde sogar sagen, sie müssen sogar.
Müssen sogar, ja, richtig. Müssen sogar, absolut. Absolut. Und dazu kommt dann noch etwas, dass ja auch eine Gemeinschaft von Menschen dann gemeinsam, wie soll ich sagen, ein größeres Tor bilden können. Das heißt, durch die Gemeinschaft kann dann auch noch mehr hineinkommen, höheres hineinkommen, als durch den Einzelnen hereinkommen kann, der jetzt in sein privaten Stübchen sozusagen sitzt und, weiß nicht, vor sich hingrübelt oder auch tätig ist, wie auch immer, aber. Und nimmt aber trotzdem niemand Einzelnen die Individualität. Und diese Ich-Kraft sehen wir also jetzt auch in diesen Achai hervorkommen. Also die machen dort, heißt ja auch so schön, ihre Menschheitsstufe durch. Menschheitsstufe heißt immer das Ich erwerben, Ich-Kraft erwerben. Das heißt in irgendeiner Weise Anteil bekommen an dieser schöpferischen Quelle. Nur wie das passiert, kann eben sehr unterschiedlich sein. Und darum kann man trotzdem das Ich der Achai, der Urengel, nicht so ganz vergleichen mit unserem. Und man könnte sagen, der große Unterschied ist bei uns, dass wir selber ganz stark in der Hand haben, ob wir das Tor aufmachen oder zumachen. Und die anderen Hierarchien, die uns vorangegangen sind, als Menschenstufe, also das heißt die Urengel, die Erzengel, die Engel selber, die unsere unmittelbaren Vorgänger sind, die haben es nicht selbst in der Hand, dieses Tor willkürlich zu öffnen oder zu schließen. Wir haben das in der Hand oder werden es immer mehr in der Hand haben. Indem wir eben unsere Freiheit entwickeln, haben wir immer in der Hand, die Tür auch zuzuschlagen oder sie weit aufzumachen oder sogar den Türstock sozusagen auszureißen und die Tür zu verbreitern und das an einer kleinen Pforte ein riesiges Portal zu machen. Die anderen Hierarchien über uns, insofern sie der regelmäßig fortgeschrittenen sind, bei denen wächst oder öffnet sich das Tor zwar auch im Laufe der Entwicklung immer mehr, aber sie können das nicht bestimmen. Indem sie weiter sich entwickeln, wird das Tor halt mit der Zeit immer größer und größer und dann strömt auch mehr an Schöpferkraft durch dieses Tor hindurch. Aber sie können in keinem Moment sagen, ich mach zu. Und sie können auch nicht sagen, ich will jetzt das Tor geschwind größer machen. Also sie haben da im Grunde ein vorgegebenes Entwicklungstempo dadurch auch in einer gewissen Weise. Ja. Und wir können uns eben auch herausreißen aus dem Plan bis zu einem gewissen Grad oder freiwillig einfügen. Und im Grunde müssen wir auch beides immer tun. Also wir tun mit unserem Ich wirklich das Beste, wenn wir beide Möglichkeiten nutzen. Wir müssen auch die Möglichkeit nutzen, zuzumachen das Tor und einmal zu schauen, gut, was habe ich denn da jetzt in meinem Innenhof, in meinem Bauernhof gesammelt, und schauen wir mal, was wir mit dem tun. Und dann wieder das Tor zu öffnen, völlig, ganz und weit zu machen.
So eine Zwischenfrage, wie kommt denn das zeitliche, ja, Zeitensubstanz in den Ätherleib? Und das Ätherische, der ja später entstanden ist am Sonnen.
Der Ätherleib ist sehr, 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 sehr viel später entstanden, das ist richtig. Da muss man einmal.
Ist die Substanz selber eine Archaisubstanz, die im Äther erstrengt, so wie ist das?
Naja. Wie soll ich sagen? Nein, eigentlich nicht. Das ist nur ein bestimmtes Bild, ein Abbild. Ein Abbild dieser Tätigkeit, namentlich eben der Archai, die sind gestaltend tätig, etwa in Form der sieben Schöpfungstage. Und dieser Wechsel der Tätigkeit der Archai wird einmal abgebildet in einer gewissen Weise in der Astralwelt, aber dann insbesondere auch in der Ätherwelt, da ganz besonders. Und
Richtig.
Ich meine, da kommt dann diese Siebengliederigkeit, die kommt eben davon her, dass eben ursprünglich sieben hauptsächliche solche Archai entstehen. Und
man fragt sich ja, wieso das Ätherische durchzogen ist, substanziell mit Zeit.
Ja, richtig, ja. Man könnte so sagen, die ganze Schöpfung geht einen Weg, also wenn es einmal aus der schöpferischen Quelle herauskommt, geht einen Weg der, sagen wir mal, Verfestigung, Verdichtung, bis zu einem dichtesten Punkt und dann kommt eben wieder die Auflösung. Aber sonst wäre überhaupt keine Schöpfung vorhanden. Also eine Zeit lang muss es einmal sozusagen immer dichter, auch wenn man will, starrer werden. Das heißt, das Geschaffene selber beginnt sich zu widersetzen, dem Umgeschaffenwerden immer mehr.
Und da ist ja schon Beziehung da.
Da ist eine Beziehung da. Und das heißt aber, es wird immer mehr das, was wir dann als stofflich letztlich auch bezeichnen. Das ist halt der letzte Punkt. Und richtig. Und so wie das, was jetzt bei den Archai noch rein aus dem Geistigen kommende Tätigkeit ist, auch diese Tätigkeit wird eigentlich immer substanzieller. Und das heißt, es gibt räumliche Substanzen, wenn man es so nennen will, und zeitliche. Wobei, da sind wir jetzt in einem ganz, ganz schwierigen Raum, weil in einem ganz schwierigen Bereich, weil man könnte sagen, das Räumliche entsteht aus dem Zeitlichen heraus, indem noch ein Schritt der Verfestigung erfolgt. Beim Zeitlichen ist es nämlich so, wenn wir jetzt nur unsere lineare Zeit hernehmen, das Zeitliche verfließt und das, was gestern war, ist heute nicht mehr. Das heißt, das Gestrige ist aufgelöst. Und real da ist eigentlich immer nur das Momentane, der Augenblick. Das Vergangene ist schon wieder aufgelöst und Zukunft bedeutet nur, dass überhaupt noch Gestaltungsmöglichkeit vorhanden ist. Das heißt, dass sich noch was ändern kann, sonst wäre es Ende der Zeit. Aber wenn sich nichts mehr ändern kann, dann wäre alles erstarrt und das Ende der Zeit sozusagen wäre da. Das heißt...
Aber wenn Sie es nicht gleich auflösen...
Eben. Dann geht es ins Räumliche nämlich hinein, dann bleibt etwas stehen. Genau. Das heißt, der nächste Schritt der Verdichtung ist, dass das, was gestern war, sich nicht mehr ganz auflöst, sondern erst zum Teil stehen bleibt oder später sich. Genau. Es löst irgendwie. Richtig, ja. Aber es bleibt was zurück. Also das heißt, und darum ganz richtig, auf dem alten Saturn beginnt die Zeit, aber noch nicht der Raum in Wahrheit. Erst so ein erster Anflug und das ist aber ein Vorgriff auf die nächste Entwicklung schon. Erst mit dem alten Sonnenzustand kommt wirklich das Räumliche. Daher sind auch die Schilderungen, die etwa Steiner gibt, jetzt von dem alten Saturn mit den Brombeerchen da und so weiter, also mit dieser Gestaltung der Wärmekörper, in die sich das gliedert, was ja eigentlich ein räumliches Bild ist, ist aber nur sehr vergleichsweise zu nehmen, weil eigentlich ist er nicht räumlich, der Saturn. Und zu der Zeit, wo diese Wärmekörperchen, kann ich gar nicht sagen, sich bilden, gibt es eigentlich gar keinen Raum. Also ist das Bild, wenn man es räumlich versteht, falsch. Es ist eigentlich eher ein symbolisches Bild, das mich dort hinweisen soll. Das ist sowieso die Schwierigkeit bei all diesen Schilderungen, also wo man den Bereich der sinnlich-physischen Welt eigentlich schon verlässt, dass alles, was wir als Bild gebrauchen, immer nur Sinnbild sein kann, nie Abbild sein kann. Im Grunde kann ich mir Abbilder eh nur von dem Festgegenständlichen machen. Vom Flüssigen ist eh schon schwierig. Weil das Flüssige kriegt seine Form im Grunde ein Fluss oder das Meer oder ein See, dass es in einem Gefäß im Grunde drinnen ist, im Bachbett.
Aber selbst beim Festen sind unsere Abbilder ja schon wieder meistens auch nur Bilder.
Richtig.
Wenn man also malt oder zeichnet, wieder nur ein Bild. Ne? Nur wenn ich es
natürlich
dann darstelle, dasselbe wieder, dann ist es dasselbe.
Ja, ja, ja.
Also wenn es in der Bildhauerkunst zum Beispiel.
Da kann ich zum Beispiel machen, wenn ich eine Statue mache von jemandem, da ist zumindest eine Momentaufnahme des Vorbildes, das ich habe, das heißt
in der
Dreidimensionalität.
Sonst bleibt es ein Bild. Richtig. Auch wir machen uns ja ständig nur ein Bild.
Ja, richtig. Das heißt, aber auf was ich mich hinaus wollte, das heißt, wie auch immer, was wir uns da als Bild machen, hat zumindest gewisse grundlegende Gemeinsamkeiten mit dem Vorbild, dem zum Beispiel mit dem Fall das Räumliche wirklich bei der Statue. Also beides hat die gleiche Größe und Dinge.
Wir selbst machen, wir nehmen ja die Statue auch wieder nur als Bild.
Ja, richtig.
Also
richtig.
Wir arbeiten ja immer nur mit Bildern.
Natürlich. Letztlich ja. Nur ist es also, wenn wir hier in der sinnlichen Welt sind, ist es relativ nah dem, vergleichsweise nah dem Original. Und wenn ich jetzt etwa dieses Bild da des Braunbärchens mit dem alten Saturn nehme, dann ist das also ganz, ganz fern im Grunde dem, was es ist. Also diese Distanz wird immer größer. Im Grunde habe ich dasselbe Problem, wenn ich in die untersinnliche Welt hineingehe. Je tiefer in die untersinnliche Welt hineingehe, desto ferner steht das, was ich mir als Bild machen kann, dem, was als Realität dahinter steckt. Also sprich, wenn ich ins Atom hineinschauen will oder mir eine Vorstellung davon machen will, mit ein bisschen Ding kann ich ein Atom äußerlich noch mit räumlichen Begriffen irgendwo fassen, weil es hat genug räumliche Aspekte, dass es gerechtfertigt ist, sich auch ein räumliches Bild vom Atom zu machen. Allerdings ist es trotzdem ganz anders als normale Gegenstände, weil ich zum Beispiel 1000 Atome auf demselben Ort zusammenpacken kann und das kann ich mit Kieselsteinen nicht gut machen, die liegen irgendwie nebeneinander, ineinander können sie nicht liegen, aber bei Atomen kann ich so überlagern, dass sie einen gemeinsamen Quantenzustand bilden und das heißt im Endeffekt nichts anderes, als dass 1000 Atome am gleichen Ort sitzen. Das ist mit unserem gegenständlichen Bild schon nicht mehr vereinbar. Aber in vielen Fällen geht es noch, sich das Atom irgendwo mit räumlichen Begriffen zu denken, aber in dem Moment, wo ich ins Innere gehe und namentlich in den Kern hineingehe, sind räumliche Vorstellungen davon völlig sinnlos. Oder wenn ich sie mir mache, haben sie nur symbolische Bedeutung, die so viel gemeinsam haben wie weiß ich nicht.
Wie eine Zahl zur anderen.
Wie eine Zahl zur anderen, ja. Ja.
Ja, da erzählst du immer wieder von der Quantenphysik, nicht?
Ja, ja.
Du mehr mit Zahlen, also mit...
Ja, ja, sicher, sicher, sicher. Die mathematische Symbolik hat da den Vorteil, dass man zumindest keine falschen Vorstellungen davon machen. Weil das wir nur die Beziehungen zueinander erfassen und die irreführenden Bilder ablehnen. Etwa weil in dem Moment, wo ich mir es irgendwie mit Kugeln oder so gegenständlich vorstelle, ist die Verführung so groß zu glauben, das sind jetzt wirklich kleine Kugeln. Und das sind sie nicht. Da ist überhaupt keine Kugel, nichts, gar nichts davon zu finden.
Aber selbst bei mathematischen Bildern ist ja auch wieder nur Beziehung und auch wieder nur ein Bild.
Ja, natürlich.
Ein Bild von einer Beziehung.
Ja, ist klar. Klar.
Ja, die sinnlichen Bilder haben schon einen Unterschied, weil sie ätherisch durchdrängt sind. Weil wenn ich eine Rose anschaue, ist es nicht nur ein Bild, sondern ich nehme etwas Substanz auch auf. Das nehmen wir bei einer mathematischen Form sicher nicht auf. Denksubstanz,
ja. Ich meine, das ist in der Mathematik, das ist halt. Mathematik kann was sehr Trockenes sein, Mathematik kann was sehr Lebendiges sein. Wenn man Mathematik richtig anpackt, ist es ein unmittelbares Arbeiten mit den Ätherkräften, namentlich mit den Klangätherkräften, ohne Umweg über die sinnliche Anschauung, könnte man sagen. Das heißt, wenn ich mit der Mathematik arbeite, dann arbeite ich in Wahrheit mit dem Klangäther. Dann arbeite ich mit demselben Prinzip, mit dem sich etwa die Alchemisten beschäftigt haben. Ich meine, darum auch dann sehr viele Zahlengeheimnisse drin in den alchemistischen Formeln und so und dergleichen.
Das ist aber bei den abstrakten Lagenformen sicher schwierig.
Ja, natürlich.
Weil wer kann das überhaupt durchschauen, dass er also eine Struktur im Klangätherischen empfindet?
Ja.
Ätherisch.
Ja. Das Es ist schwierig, aber gute Mathematiker, die auch was erleben bei dem mathematischen Tun, gehen genau dorthin. Dann ist es eigentlich eine Meditation, auf wirklich sinnlichkeitsfreiem Weg einzutauchen in das Weben des Klangäthers.
Aber auch ein Schöpfen.
Ja, sicher. Sicher, klar. Ja.
Aber das ist jetzt schon eine sehr, sehr fortgeschrittene.
Natürlich. Also bei den meisten bleibt es im Unterbewusstsein nur. Ich meine, ein guter Mathematiker hat eine gewisse Beziehung zu diesen Klangätherkräften. Die sich verschieden äußern kann. Bei einem anderen äußert es sich dann, dass er Musiker wird. Das ist im Grunde genau dasselbe.
Architekt auch.
Auch das, weil es also dann bis in die räumlichen Formen hineingeht. Wieder aber aus dem, wie wir es vorher gesagt haben, eigentlich was aus der zeitlichen Entwicklung stehen bleibt. Also wenn zum Beispiel aus dem Klangätherischen heraus das räumlich-architektonische herauswächst, ist es etwas, was aber aus der Bewegung entsteht. Das heißt, aus dem Zeitlauf entsteht, aber stehen bleibt eben dann als Bauwerk, als Form stehen bleibt. Und
bei der Musik ist es dann.
Bei der Musik fließt es fort, da hat man das Auflösen sofort wieder, nicht? Weil es ist immer nur der Ton, ja, der.
Und bei Mathematiker genauso.
Bei Mathematiker im Grunde genauso, ja. Genau. Ein bisschen wieder bei der Geometrie ist wieder näher dem Architektonischen mehr. Und dann gibt es auch da die beiden Aspekte.
Ja, und die Zahlenmatrixen, die er aufschreibt, sind dann letztlich auch. Ja, zurückgeblieben.
Sind auch zurückgeblieben, ja, richtig. Aber das heißt aber auch, dass die Sprache der Mathematik immer abstrakter wird und immer abstrakter geworden ist in ihrer Symbolik, was die Schüler dann oft zur Verzweiflung bringt und die meisten zur Verzweiflung bringt, wenn irgendein Haufen Symbole senkt, was soll denn das überhaupt? Aber vom System her gesehen richtig, weil es geht eben darum, wirklich das Sinnliche abzustreifen und im Endeffekt einmal irgendwann bis auf Null abzustreifen. Das heißt, ich löse das mathematische Problem, ohne dass ich mir irgendwas hinkritzel, indem ich es innerlich durchlebe. Nicht wahr? Dann bin ich dort, das ist das Ziel der Mathematik, dann arbeite ich unmittelbar innerlich mit den Klangätherkräften zumindest meines Ätherleibs und kann sie unter Umständen auch auf die Umgebung übertragen, weil im Ätherischen ja diese scharfe Grenze nicht da ist. Also die ätherischen Wirkungen gehen immer auch letztlich hinaus, auch selbst wenn unser Ätherleib eingeschränkt und eingegrenzt ist. Bitte?
Und die Welt ist verwandelt.
Und die Welt ist verwandelt. Die Welt ist verwandelt. Die Welt ist verwandelt. Ich meine, das ist ein Punkt dessen, was Steiner eben sagt, die Technik, die moralische Technik der Zukunft, die kommen wird, die mit diesen Ätherkräften arbeitet und wo durch diese Ätherkräfte unmittelbar die Maschinen dann in Gang gesetzt werden, die dann eben ihre Energie letztlich nicht beziehen aus untersinnlichen Kräften, sondern aus dem Ätherischen direkt beziehen. Aber ausgelöst und, wenn man so will, gesteuert, gelenkt durch das, was ich mit den eigenen Ätherkräften mache. Und das funktioniert aber nur dann, wenn das Seelische, das Astralische so weit geläutert ist, dass es diese Ätherkräfte nicht durcheinander bringt. Und nicht störend da hineinfährt und diese Harmonie durcheinander bringt.
Das ist aber dann auch eine Zeit, die sehr gesund ist, ne?
Ganz genau.
Naja, wenn man dann
sehr natürlich. Hängt mit den Heilkräften zusammen. Das ist der Punkt, was der Steiner eben und mit ihm viele Okkultisten dann eben gesehen haben, etwa an diesem Keeley-Motor, also an dem John Warrell Keeley, an dem amerikanischen Erfinder, den die meisten für einen Scharlatan halten, für einen Schwindler. Und wenn man sich so die Lebensgeschichte anschaut, kann man leicht auf den Gedanken kommen. Wer baut irgendwelche Maschinen, macht immer wieder Vorführungen, das funktioniert, aber leider nur er kann es betreiben. Bei wem anderen funktioniert es überhaupt nicht. Ja, es wird dann endlich einmal wieder eine Aktiengesellschaft gegründet, weil die Vorführungen sind immer sehr spektakulär. Er setzt gewaltige Kräfte in Gang. Und dann kann er aber nicht einmal ein Patent drauf machen, weil er das nicht genügend beschreiben kann. Und bei einem anderen funktioniert es nicht. Und so geht es bis an sein Lebensende im Grunde durch. Das heißt, er hat vielleicht von 3, 4 Maschinen ein Patent zusammengebracht und das sind aber die unwichtigen, also die, wo nichts Wesentliches rauskommt. Bei allen anderen ist es nie zur Patentreife gekommen, weil Patentreife heißt, du musst die Beschreibung so abgeben, dass ein anderer die Maschine im funktionstüchtigen Zustand nachbauen kann. Soweit muss die Patentbeschreibung gehen im Patentrecht. Also das heißt, du musst alles offenlegen können. Ja. Und das konnte er nicht. Weil der wesentliche Punkt ist daran, dass er mit seinen Ätherkräften anstößt die äußeren Ätherkräfte. Und
da gibt es kein Bild
drauf. Und Das ist das Problem, also, aber darin wird die Zukunft liegen, also auf das weist Steiner sehr deutlich hin. Ich meine, im Moment schaut es gar nicht danach aus, im Moment arbeiten wir voll mit den untersinnlichen Kräften, also fängt schon sehr stark mit der Elektrizität an, Magnetismus, also elektromagnetische Sachen und dann natürlich Kernkräfte und dergleichen. Ich meine, wobei das, was Steiner dann so bezeichnet hat, als die sogenannte dritte Kraft, ich meine, er hat es nie dritte Kraft genannt, aber er sagt, Elektrizität entsteht, wenn ich die Lichtätherkräfte ins Untersinnliche hinunterdrücke. Also die Lichtätherkräfte sind eigentlich was Übersinnliches, wenn ich sie aber unter die Stufe des Materiellen, des Sinnlichen hinunterdrücke, entsteht Elektrizität. Wenn ich die Klangätherkräfte, also von denen wir gerade gesprochen haben, in die untersinnliche Welt bringe, entsteht der Magnetismus. Das sind sehr interessante Zusammenhänge im Übrigen, weil Elektrizität ein bisschen anders funktioniert als Magnetismus und beide aber auch wieder zusammenhängen. Aber beim Magnetismus zum Beispiel ist das Interessante, dass ich keine sogenannten magnetischen Monopole haben kann. Also Nordpol, Südpol müssen immer irgendwie gemeinsam auftreten. Also ich kann nicht, wenn ich einen Magnet auseinanderschneide, habe ich wieder einen Nordpol und einen Südpol. Ich kann, während die elektrische Pole kann ich trennen. Das gibt dem Magnetismus etwas noch Geschlosseneres, etwas in sich Gefangeneres. Das heißt, dieses Eingesperrtsein, das ist nämlich das Wesen der untersinnlichen Welt, etwa, dass eigentlich übersinnliche Kräfte eingeschlossen werden, dem Egoismus eingefroren werden auch, also dem Egoismus verfallen damit auch, also weil sie jetzt nur mehr für sich sein wollen in gewisser Weise. Und das ist tatsächlich also von der Elektrizität zum Magnetismus ein gewisser Schritt, das noch mehr in sich gefangen sein, weil das bei der Elektrizität ist noch mehr das Ausstrahlende. Aber sie sind auch sehr stark verbunden miteinander, darum spricht man heute mit dem Elektromagnetismus. Steiner hat dann auch gesagt, wie das zusammenhängt mit Luzifer und Ahriman, also der Elektrizität mehr mit den luziferischen Kräften in Wahrheit und der Magnetismus dann besonders mit den ahrimanischen Kräften. Und wie es aber heute ist, die beiden wirken eh fast ununterbrochen irgendwie miteinander, gegeneinander, ist wurscht, aber beide auf jeden Fall gegen uns und man kann sie heute fast ja immer nur im Doppelpack irgendwo haben. Also wenn der eine da ist, muss man eh gleich schauen, wo ist denn der andere. Also so einfach wie in einer ferneren Vergangenheit, wo man es hauptsächlich mit den luziferischen Kräften einseitig zu tun hatte, ist es heute nicht. Heute ist zwar Ahriman sehr stark und sehr im Vordergrund, aber dahinter ist sehr wohl sehr kräftig der Luzifer mit dabei. Also es sind beide, es ist ineinander verschränkt sehr stark. Und so im Elektromagnetismus. Aber dann spricht Steiner eben noch von einer dritten Kraft, die entsteht, wenn ich die Lebensätherkräfte, also die höchsten, feinsten Ätherkräfte, den sogenannten Wortäther, also was noch über den Klangäther hinausgeht, wenn ich das ins Untersinnliche bringe, also das, was die eigentliche Lebenskraft in Wahrheit auch ist, wenn ich das ins Untersinnliche bringe, entsteht eine dritte Kraft, von der sagt eine furchtbare Vernichtungskraft, die nicht mehr lange geheim gehalten werden kann. Ist jetzt natürlich sehr oft an die Spekulation gekommen, was ist das? Sind das die Kernkräfte, ist Atomkraft, ist es Gravitation, wie auch immer. Es gibt dazu noch keine ganz definitive Dinge. Wäre auch ein sehr interessantes Gebiet, das einmal ausführlicher zu bearbeiten.
Ich rede von den Biocomputern, also wo man schon so Lebensätherkräfte dann auch ins Untersinnliche hineinbringt.
Naja.
Oder also der ganze Zerstörungskraft der Biocomputer, oder?
Naja, es ist, ich meine, wenn Teile sozusagen leben davon und
ja.
ich mache damit was, dann ziehe ich aus dem Leben Kraft heraus, weißt du?
Ja, das.
Auch vom Ätherischen.
Vom Ätherischen her. Ja, ich meine, das Problem, was wir heute haben und wenn wir heute in die Richtung gehen, ist eben die Gefahr entsteht durch die Vermischung beider oder die Kopplung beider oder vor allem die Kopplung des Lebendigen an das elektrisch-magnetische. Das wird immer mehr voranschreiten.
Also, die Menschen machen es ja eh schon im Spital.
Ne? Also na sicher.
Mit diesen Herzschrittmachern.
Ja. Und das wird gewaltig weitergehen. Das wird gewaltig weitergehen. Und ich meine, natürlich werden die Leute es machen. Ich meine, der Schritt zum Beispiel dorthin, das völlig querschnittgelähmte durch technische Eingriffe wieder gehen können oder gehen lernen können, steht praktisch vor der Tür. Ich meine, es gibt schon sehr viele. Vom Gehirn gesteuert, ja. Es wird dann einfach elektrisch, elektronisch übertragen und der Rest ist dann nur mehr ein Lernprozess. Ich meine, er muss dann natürlich wieder lernen, welchen Muskel kann ich damit anstoßen und so weiter. Das heißt, welchen Muskel kann ich damit wahrnehmen eigentlich und da gibt es also schon erfolgreiche anfängliche Versuche, das wird nicht lang dauern und in dieser Art wird es mehr geben. Ich meine, es gibt Möglichkeiten für Blinde schon mit Chips, mit lichtsensitiven Chips das auf den Sehnerv zu übertragen. Ich meine, die Bilder sind noch Gott, dass er hell und dunkel unterscheiden kann. Aber das entwickelt sich und das entwickelt sich rasant schnell. Also das heißt, diese Verschmelzung im Grunde des Maschinellen, elektrisch-magnetisch Maschinellen mit dem Menschlichen, die schreitet sehr stark voran. Und das ist aber gerade in gewisser Weise natürlich die unheilige Ehe, die da eingegangen wird, also mit den Widersachermächten. Das fördert oder unterstützt den Prozess, was namentlich die arimanischen Mächte wollen, dass sie uns ja auch als unsere Leiblichkeit rauben wollen. Das ist eines der Dinge, die sie wollen. Also sozusagen die unter den Griff zu bekommen. Und zwar ganz klar deswegen, weil Ariman einerseits an unsere Ich-Kräfte heran will, andererseits aber auch das Physische haben will des Menschen, das ja ein Bild dieser Ich-Kräfte ist und sehr stark in Verbindung steht, haben wir oft gesprochen, weil Gott, dass wir unser Ich so entwickeln, wie wir es eben als Menschen tun, hängt stark damit zusammen, dass wir unseren physischen Leib haben. Und die zwei, wir brauchen beide zueinander. Wir könnten unser Ich zur Freiheit hin nicht entwickeln, wenn wir nicht diesen physischen Leib hätten, den wir haben. Und das heißt, die arimanischen Mächte und dann namentlich auch die Asuras, die greifen gerade nach diesen beiden Dingen. Und da ist die Technik, die immer mehr an den Menschen heranrückt und bis ins Körperliche hineingreift, unmittelbar, sehr stark. Heißt trotzdem nicht, dass man das jetzt alles fliehen muss. Heißt es trotzdem nicht. Ich meine, die Frage ist, wann und wo man es wirklich einsetzen soll, kann und muss. Das wird dann eine sehr starke Frage der moralischen Intuition sein. Wo soll ich das tun? Und wo nicht? Aber das eigentliche Ziel oder was als Gegenpol eben kommen wird müssen, ist eben diese Verbindung des Menschen mit den Ätherkräften selber. Also nicht mit den untersinnlichen Kräften, sondern mit den eigentlichen Ätherkräften, was aber eben nur geht, wenn eine entsprechende moralische Entwicklung da ist, in dem Sinn da ist, dass eben die Astralkräfte so weit gereinigt sind, die Seelenkräfte so weit gereinigt sind, dass das überhaupt möglich wird. Weil sonst funktioniert es nicht, sonst sind die Ätherkräfte so weit in ihrer Harmonie gestört, dass das Ganze eben einfach nicht funktioniert.
In der Harmonie sind sie ja sowieso schon gestört durch die äußeren Umstände.
Genau, das sind sowieso schon durch die... Richtig. Wenn nämlich das alles nett wäre, dann wäre es ja auch viel leichter, sie in Gang zu bringen, sozusagen. Also so wie es noch die Atlantier konnten, auf ihre Art. Und heute ist das Ätherische in der Natur draußen sehr starken Turbulenzen ausgesetzt. Und eigentlich müsste heute von uns die harmonisierende Kraft einströmen bis in die Natur hinein. Und dann können wir uns erst dieser Natur-Ätherkräfte, diese Kräfte nutzbar machen. Also die Harmonisierung müsste durch uns kommen. Nicht die Natur wird sie von selber machen, weil die ist schon so weit durcheinander gebracht, dass da die Harmonie gestört ist. Wir müssen sie eigentlich harmonisieren. Und das heißt, eine moderne Technik, oder das ist eben ein Teil davon, wird darin bestehen müssen, diese eigenen Ätherkräfte zu harmonisieren und dadurch einen harmonisierenden Effekt auszustrahlen auf die Ätherkräfte in der Natur draußen und dadurch Veränderungen zu bewirken in der Natur draußen. Dadurch auch Energien zum Beispiel freizusetzen und dergleichen. Ist also im Moment zumindest nicht ansatzweise wirklich sichtbar. Also diese Geschichte, die da im Kimimoto oder sowas einmal so kurz aufgeblitzt ist, das ist völlig untergegangen im Grunde. Das meiste, was auf dem Gebiet heute gemacht wird oder beschrieben wird, ist relative Spintisiererei oder relativ dilettantisch. Ich meine, es gibt ja so eine ganze weiß ich nicht, von, wie soll man sagen, esoterische oder grenzwissenschaftliche Strömung, die sich mit Free Energy und dergleichen beschäftigt, also die Ätherenergien nutzbar machen will, aber das meiste funktioniert nicht wirklich. Oder ist
diesen Beitrag aus dem Internet geholt, ja, mhm. Leben machen, soll das schon sehr gut funktionieren. Mhm. Da gibt es Projekte.
Ja. Nein, einzelne Ansätze gibt es natürlich, also aber es ist noch nicht wirklich sehr weit gediehen. Also es ist einfach eine gewaltige Übermacht des anderen da. Und vor allem der Hauptpunkt, warum wir diese harmonisierenden Ätherkräfte nicht entwickeln, ist schon allein die Denkausbildung, die wir bekommen. Nicht nur, dass wir also gar nicht die richtigen Gedanken bekommen dadurch, sondern, aber warum bekommen wir es nicht? Weil tatsächlich ja der Ätherleib in uns, das Denken bedient sich ja vor allem einmal des Ätherleibs. Also der Ätherleib ist das Werkzeug des Denkens, könnte man sagen. Das Eigentliche. Also sogar an der Schnittstelle zwischen physischem Gehirn und Ätherkräften, da ist die eigentliche Gedankenausformung da. Und die Ätherkräfte sind verdorben durch die Schulausbildung, kann man schon sagen. Und das recht dann durch die Universitätsausbildung. Also das heißt, es fehlt ihnen eine gewisse Harmonisierung, eine gewisse Lebendigkeit, eine gewisse Beweglichkeit, dass schon alleine dadurch...
Periodisches.
Ja, genau. Ja. Schon allein dadurch haben wir nicht die Fähigkeit, also... nicht einmal unsere eigenen Ätherkräfte zu harmonisieren und schon gar nicht harmonisierend auf die Umgebung zu wirken. Darum fehlen uns Heilkräfte, aber das ist die andere Seite. Weil jemand, der diese harmonisierenden Ätherkräfte entwickelt, kann dann nicht nur vielleicht eine Maschine dadurch in Bewegung setzen oder eine Pflanze besser zum Wachsen bringen, sondern er kann natürlich überhaupt heilende Kräfte Wege machen.
Auch viel, dass das Astralische beruhigt ist oder,
genau.
Oder
ja.
Dass das nicht ständig auf dazwischen funktioniert.
Ja, richtig.
Das ist eigentlich das Erste.
Das ist das Erste einmal, richtig. Natürlich. Aber das setzt eben dann auch voraus, dass der Astralleib, also in uns, entsprechende Pflege erhält, und die erhält er ja heute auch schon überhaupt nicht. Also wir haben eigentlich, was haben wir heute? Wir haben einen einseitig versteiften, verfestigten Ätherleib und wir haben einen, naja, vielfach von der Kette losgelassenen Astralleib. Mit dem einen gefällt sich der Luzifer, mit dem anderen gefällt sich der Ariman, und in dem stehen wir heute drinnen, mit dem muss das Ich irgendwo fertig werden und müsste eigentlich jetzt in beide Richtungen wirken, einerseits eben den Astralleib in den Griff bekommen, andererseits den Ätherleib harmonisieren.
Das Ich aber wieder geschwächt, weil die Willenskräfte nicht gefordert werden, sondern eher verdorben.
Richtig, natürlich.
Willensführung, Disziplin und
so weiter. Ja, richtig.
Eigendisziplin,
ja, eben. Ja, genau das ist es. Aber wir sind jetzt in der Lücke drinnen, wo halt diese alten, überkommenen, durch die Erziehung überlieferten Regeln alleine nicht mehr greifen. Wenn es heißt, das tut man nicht und Ding, funktioniert das nicht, jedenfalls dann nicht, wenn die Eltern oder Lehrer oder so es wirklich ehrlich vorleben. Solange sie es nur predigen oder durch ihre Autorität sagen, du tust das nicht, und innerlich tun sie aber selber genau dasselbe in Wahrheit und verlangen nur vom Kind, dass es nicht tun soll, aber im Geheimen machen sie selber alles Mögliche, dann funktioniert das heute nicht mehr. In der Vergangenheit hat das noch funktioniert, nicht? Weil das 19. Jahrhundert war voll von dieser Verlogenheit. Es war also eine Maske einer puritanischen Moral und dahinter im Grunde so ziemliche Verkommenheit, die man natürlich nie eingestehen hätte wollen, ist schon klar. Und das heißt, dieses einmal auch Kennenlernen der Astralkräfte und welches Potenzial im Guten wie im Bösen da drinnen liegt, ist eine der ganz wichtigen Aufgaben für die Zukunft, sich dem zu stellen. Und nur dazu muss man auch die richtigen Voraussetzungen aus dem Ich mitbringen. Das heißt, das Ich muss gestärkt werden, weil sonst ist er rettungslos verloren, weil das da alle bist dann viel stärker in Wahrheit. Das ist eben wirklich der wilde Stier, der durchgeht. Und ich meine, heute betreiben wir ja die Methode, da zahlen immer noch den größten Teil davon irgendwo wegzusperren, an die Kette zu legen und zu sagen, das gibt's nicht, das geht mir nichts an, damit habe ich nichts zu tun, das ist der Stier vom Nachbar oder so. Und nur wehe, wenn sie losgelassen hat, wenn die Kette einmal reißt, dann wird es gefährlich. Und diese Erfahrung aber, von der wir ausgegangen sind, wo das Ich jetzt alles abstreift, was nicht Ich ist und sich diesem Nichts stellt und das durchhält, das gibt die Kraft. Das gibt die Kraft, auch letztlich mit dem Astralleib fertig zu werden, weil dann also zumindest die Empfindung entsteht, im Grunde auch alles das, was Astralleib ist, lebt von der schöpferischen Gnaden des Ich oder des Ich-Verwandten. Und das heißt, ich kann es umschaffen. Ich kann es nicht nur zähmen, ich kann es sogar umschaffen. Und das ist noch mehr als es zähmen.
Es ist ja was Geschaffenes.
Und eben, es ist etwas Geschaffenes. Genau, und das Ich ist der Schöpfer. Und der kann es umschaffen, der kann es auflösen sozusagen und neu schaffen. Und dieses Vertrauen braucht man. Dann kommt in uns eine Entwicklung zustande, die eben vergleichbar ist mit den Schöpfungstagen, wenn man so will. Also weil, wir haben ja die ganze Zeit davon gesprochen, die Genesis schildert eigentlich Vorgänge im Astralischen. Nichts anderes. Also es geht gar nicht so um die Außenseite, nicht einmal ums Ätherische in Wahrheit, obwohl es das sicher zu der Zeit dann schon gibt, äußerlich, wenn man es von außen betrachtet. Aber es schildert es von innen. Also eigentlich schildert es die Umgestaltung der Astralwelt selber, der Seelenwelt selber. Und unsere kleine Astralkosmos ist unser eigener Astralleib, in dem wir umschaffen. Da ist die Gemeinsamkeit. Und die Schöpferische sind da die Elohim. Und da sollten es wir einmal werden. Und zwar nämlich aber, wenn es aus unserem Ich ist, sind wir im Grunde auf der Stufe, wo die Elohim am siebten Schöpfungstag bereit sind. Also weil unser Ich, wir haben nicht sieben Ich in uns im Grunde. Es sind bei uns nicht sieben Elohim, sondern es ist eigentlich der Zustand, wo sie schon zu einer gemeinsamen höheren Einheit zusammengewachsen sind. Also unser Ich entspricht im ganz Kleinen dem Zustand, in den die Elohim gekommen sind, nach den sieben Schöpfungstagen oder am siebten Schöpfungstag, wenn man will, als Ergebnis dessen, was passiert ist. Das heißt, dadurch sind wir, wenn wir es jetzt nur im Kleinen nehmen, in unserem Astrale, setzen wir das Werk der Elohim fort. Aber wir müssen natürlich lernen an dem, was vorher war. Aber das heißt, innerlich auch diese sieben Schöpfungstage durchmachen. Aber eigentlich setzen wir dort fort. In Wahrheit setzen wir nach dem siebten Schöpfungstag fort. Und weil unser Ich ist das Ergebnis der ganzen Geschichte. Und ja, ist eine spannende Sache. Also wichtig ist eben wirklich, es immer auch, denke ich, mit dem einzelnen individuellen Menschen in Beziehung zu setzen und zu vergleichen. Und dann steckt in dem Allen eine unheimliche Psychologie auch drinnen. Eine ganz praktische kann das sein. Also, weil das ist überhaupt das anthroposophische, die anthroposophische Art der Weltbetrachtung wird dann eine Zukunft haben, wenn das wirklich ins praktisch Alltägliche sie überall umsetzen kann. Also es darf nirgendwo eine Theorie bleiben. Ich mein,
wenn es wieder in Beziehung tritt zu anderen
Menschen. Ja, richtig. Richtig, es muss sich in die Praxis umsetzen, eben im gemeinsamen Tun auch, dann wie ich den anderen begegne, mit ihnen umgehe und dort, das Theoretische ist ja nur eine Hilfe, um es bewusster zu machen. Und man kann vieles auch wieder ganz anders und von einer anderen Seite beleuchten und betrachten und alles zusammen soll ja Hilfe sein, es bewusster zu machen und bewusster diese Kräfte handhaben zu können. Aber mit dem alleine ist eben noch nichts gemacht, sondern ich muss es dann auch wirklich umsetzen, ins Alltäglichste.
Ja, ja.
Ins Alltäglichste. Also es geht nicht um, auch nicht darum, dass ich jetzt irgendwelche Kunstwerke da irgendwo ferne schaffe. Ja, man soll überall Kunstwerke schaffen, klar, aber nicht immer irgend so was esoterisch Fernes, wo vielleicht 5 Leute herumstehen dürfen und das betrachten und entweder geht's auf der Marie-Hüfer-Straße sozusagen oder gar nicht. Also das ist so der Punkt. Na gut. Jetzt haben wir eigentlich fast, eine Wiederholung will ich gar nicht sagen, aber eine ausufernde, ergänzende Betrachtung zum Saturn gemacht.
Gar nicht so ausufernd gesehen. Das sind eigentlich die Wesen.
Es ist richtig. Stimmt. Na, in diesem Sinn werden wir dann weiter tun. Das heißt, wir werden dann auch die anderen Zustände bis zum Erdzustand weiterverfolgen. Das zieht sich halt jetzt ins nächste Semester hinüber in den 5. Schöpfungstag, mit dem wir trotzdem anfangen. Das passt aber sehr gut als Klammer über das Ganze darüber. Wo also dann es mit der Erschaffung der Tiere beginnt. Da werden wir einigen Ungeheuern und so weiter begegnen, also das passt sehr gut. 2 Wochen ist jetzt Pause, dann geht's weiter. Ich werde rechtzeitig das N und das Zettelchen ausschicken. Ich muss aber auch noch mit der Frau Doktor sprechen.